die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von «Die Weinbrater». Liebe Nelly, bist du bereit für den Sommer?
Sommer? Bis jetzt hat es einfach geschifft. Ich hatte mal noch 5 Wochen Ferien gehabt. Es hat nur geschifft. Also ja, ich wäre bereit für den Sommer, aber ich bin skeptisch, aber noch kommt jetzt gerade.
Aber wenn wir ja schon an den Sommer denken, letztes Jahr war er ja wirklich mega gewesen, haben wir uns ja oft gefragt, welcher Weisswein passt auf den Tisch? Und ich würde sagen, es ist auch jetzt wieder Zeit, mal ein bisschen weiter zu schauen, in der guten Hoffnung, dass der Sommer auch wirklich kommt. Und dann vielleicht auch noch ein gutes Glas Weisswein zu finden, wo man sich dann zwischendurch mal gönnen kann. Und ich glaube, für das machen wir jetzt mal ein Reischen auf Italien.
Wir gehen in die Marke. Das ist eine Region in Italien, an der Adria gelegen. Ja, und es ist eine Weinregion, die eigentlich wieder für die Ignoranz von der Weinwelt steht. Weil wenn man so die gescheiten Bücher durchschaut und ein bisschen etwas lesen über die Marken, dann findet man in der einschlägigen Weinbibel einfach nichts.
Ja, du sagst es richtig. Es ist wirklich spannend. Ich habe ja jetzt mal wirklich versucht, so ein bisschen zu recherchieren über das Weinbaugebiet. Und das Spannende finde ich, also Literatur, die ich jetzt gerade durchgegangen bin, wirklich gedruckt, da kommt nicht wirklich viel. Und eigentlich alles, was ich irgendwie auch finden oder herausfinden konnte, ist online gewesen.
Ja, vielleicht müssen wir zuerst einmal ein bisschen verorten, wo sind denn die Marken so ganz genau. Man sagt, ein Nachteil hat sie und vielleicht wird sie darum ein bisschen ignoriert, weil sie liegt halt nicht an dieser berühmten Handelsroute zwischen Mailand und Rom. Durch das Ganze, durch einen Mummer auf dieser Strecke, durch die Marke muss man nicht unbedingt auf dieser Strecke. Und die Region selber hat ja auch nicht einmal eine grosse Stadt, oder? Also die Hauptstadt Ancona ist ja auch eher ein kleines Städtchen dort. Also ja, es gibt jetzt zuerst mal nichts, wo darauf hinweist, dass man dorthin müsste.
Du sprichst gerade richtig an. Geografisch sind wir im Bereich Mittelitalien. Mittelitalien dort, wo sich auch erstens meinst du den Apennin erhebt, also so wie wir die Alpen haben, haben die Italiener den Apennin als grosse Gebirgskette, die sich von Norden nach Süden durchzieht. Und dort findet so wie die Teilung auch statt, von West und Ost. Auch das, was du sagst, das nehme ich selber auch wahr, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich Italien kenne. Also Toskana ist mir ein Begriff, dann kenne ich Chianti, kenne die Maremma. Man weiss, es gibt Latium von Rom, wo auch bekannt ist, sei es für Wein, sei es für Essen, drum und dran. Und an der Adriaküste, dort haben wir irgendwie noch so ein bisschen Rimini auf dem Schirm und dann nachher ganz unten den Süden, wo alle die Ferien gehen. Und dazwischen, Marken Abruzzen, ist so das, was ein bisschen weggeht. Aber ich kann dir sagen, Marken sind wunderschön, weil ich bin schon selber dort gewesen.
Aha, du kennst es also?
Letztes Jahr, bevor ich meinen neuen Job angefangen habe, bin ich wieder mal dort gewesen. Und ich muss einfach sagen, es ist ein wunderbares Gebiet. Es ist wunderschön. Bezeichnet eigentlich davon, dass der Apennin halt bei den Marken näher am Meer ist als an der Westküste bei Toskana. Und dass du lange Sandstrände hast, Fischerdörfli. Und wenn du Städte hast, dann sind sie eigentlich erhöht am Hang oben und befestigt. Und das ist so eine Charakteristik, die die Marken sicher auch auszeichnet tut. Und auch eine Weinbaugeschichte, die vielleicht früher halt eher von der Masse dominiert und diktiert war. Und erst in kürzester Zeit oder in frühester Vergangenheit jetzt den Weg zum Qualitätsweinbau gefunden hat. Und das wahrscheinlich auch die Erklärung kann sein, wieso dass man von den Marken vielleicht noch nicht ganz so viel gehört und sieht. Und das durchaus ein Gebiet könnte sein, das man entdecken kann.
Also wieder mal die alte Geschichte von einem Weinbaugebiet, das sich eigentlich auf die Masse spezialisiert hat und so langsam sich rausschält, dass die Qualität vielleicht gleich mehr bringt. Ja, ich glaube, das Weingebiet ist gerade in dem Wandel drin. Ich habe aber auch gelesen, dass immer noch ein Grossteil der Trauben wird einfach für eher günstige Rosé-Wein gebraucht oder missbraucht, muss man ja fast sagen. Also es ist noch ein Weg. Und dann gibt es aber natürlich wie immer auf dem Weg Pioniere, nämlich die, die schon vor ein paar mehr Jahre entdeckt haben, dass das mit dieser Qualität gar nicht so dumm ist. Und einen von diesen Pionieren haben wir heute auf dem Tisch.
Genau, der Stefan und der Davide Dezzi, das Brüderpaar, wo das im 1975, glaube ich, gegründete Weingut Dezzi, also die Fattoria Dezzi, zusammenführt und ich würde sagen, in entscheidenden Schritten vorangebracht, vergrössert und qualitativ auch vorantrieben haben.
Gegründet worden ist 1975, damals noch vom Romolo und dem Remo Dezzi. Das sind die zwei Brüder gewesen, Senior-Chefs.
Ja, und siehst du, nicht nur Rom ist von Romulus und Remus gegründet
worden. Offenbar auch ein gutes Weingut. Und sie haben dann in den 80er Jahren den Betrieb übergeben, ihre beiden Söhne, den Stefano und den Davide. Und die beiden Junioren, die haben dann eben angefangen, das Weingut von einem kleinen Familienbetrieb auszubauen in ein Weingut, ja, aber doch inzwischen recht viel auch international Anerkennung überkommt. Das sind, glaube ich, eigentlich auch zum Weingut des Jahres gewählt worden von einer Fachzeitschrift. Gut, da kann man immer ein bisschen kritisch sein. Was heisst das, wenn jetzt ein Heftchen kommt und sagt, ihr seid jetzt die Besten, oder? Aber mal, ich glaube, etwas sieht man schon. Die beiden Brüder, die haben richtig viel geschafft. Und wenn man auch ein bisschen über sie liest, dann schreiben sie auch, oder, ihre Bezug zum Wein setzt sich zusammen aus Passione, also Leidenschaft, und härter Arbeit.
Also wenn du der Marke willst, landwirtschaftlich tätig sein, dann ist es harte Arbeit, weil es ist ein wahnsinnig hügeliges Gebiet. Das geht dann relativ zackig dort den Hang rauf, vom Meer aus, hinten dran hast du dann wirklich gerade Berge, macht es aber auch mega, mega spannend.
Das Weingut ist etwa 400 Meter über Meer gelegen, hat aber auch den Einfluss vom Meer, spürst du natürlich dort, oder? Weil es ist, glaube ich, 30 Kilometer vom Meer entfernt. Und wenn man jetzt aber die zwei Brüder anschaut, es ist ein interessantes Pärchen, oder? Es sind beide so ein bisschen Charaktertypen, oder? Der eine ist schon, hat schon so ein bisschen graue Haare, der andere hat schon ein bisschen Glatze. Und ich habe ein Video gesehen, wo man die beiden interviewt hat, und das war noch lustig gewesen. Der eine, der David, der hat so eine ganz in Ruhe Auskunft gegeben, und der Stefano sieht man im Hintergrund rumweibeln, wie er dauernd irgendwelches Zeug aus der Rebe rausreisst, muss man fast schon sagen. Also sehr sinnlich hat es nicht ausgesehen.
Also ein ADHS-Weinbauer.
Vielleicht, das ist möglich, ja. Und ja, also man sieht denen auch ein bisschen, ein Stückchen da mal, die haben krampft. Also die haben jetzt sich nicht einfach so auf Lorbeeren ausgeruht, sondern da spielen sich zwei lange Leben ab in den Gesichtern von diesen Typen.
Wenn ich an die Landschaft denke, wenn ich denke an die Empörungen, die man sonst schon hinnehmen muss, wenn man will, selber Wein machen, wenn man es nicht einfach beauftragen tut. Und das in einer Region, wo genau die geografischen, geologischen Konstellationen führen gibt. Kann ich also voll verstehen, nachvollziehen.
Ja, und sie haben den Betrieb in den 80er übernommen und sind jetzt etwa 40, 45 Jahre drauf. Und um ein Weingut zum Erfolg zu führen, ist das eigentlich nicht so eine lange Zeit. Oder? Es gibt ja viele Traditionshäuser, wo man ja auch immer erzählt, dass die schon seit Hunderten von Jahren Wein machen. Das ist jetzt relativ ein junges Weingut, das in kurzer Zeit zu viel Erfolg gekommen ist.
Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist halt wirklich eine Geschichte vom Weinbaugebiet, dass man sich auf eine besinnen hat, was man überhaupt hat. Und mit was man überhaupt hat, meine ich, sei es die Landschaft, sei es die Gegebenheiten, sei es aber auch ja, die autochthonen Rebsorten, die dort vorkommen. Oder? Bei der Roten, es wird Sangiovese abgebaut, da gibt es auch in der Toskana. Heutzutage sagt man, wenn du einen guten Sangiovese zu einem guten Preis willst, dann gehst du in die Marke schauen. Wenn du dort deinen Produzent findest, dann kriegst du tolle Qualität für einen geringeren Preis, ist das, was der Volksmund sagt.
Wenn es niemand kennt, ist es einfach noch zahlbar vielleicht.
Ja, aber das ist das, was man schon viele Italiener gesagt hat, auch dort unten. Und das andere ist auch, sie haben autochthone Sorten, wie zum Beispiel Montepulciano d'Abruzzo.
Nicht zu verwechseln mit dem Montepulciano aus der Toskana.
Ja genau, darum hat er ja auch den Zusatz d'Abruzzo, weil man an Abruzzo zurückführen, aber man sagt irgendwo Abruzzo, Marken, Grenzen aneinander. Da ist man sich offensichtlich noch nicht ganz so einig. Und das andere ist aber auch bei den Weisswein, um die, wo es heute geht, da gibt es so Sorten wie Trebbiano, wo meiner Meinung nach etwas ganz Tolles ist. Und die Spezialität, die wir jetzt hier heute auf dem Tisch haben, nämlich den Pecorino.
Und das ist schon wieder die Traubensorte, die es einem auch ein bisschen schwer macht, weil man so gar nicht wissen kann, wann habe ich jetzt einen Pecorino auf dem Tisch. Weil das Problem ist, es gibt etwa 40 oder mindestens 40 Synonyme für die Traubensorte.
Ja, Synonyme sind das eine, aber noch viel spannender finde ich, bis in den 80er Jahren ist er eigentlich de facto aus dem Gedächtnis von der Weinwelt verschwunden gewesen, der Pecorino. irgendwann, glaube ich, 80, 81, 82 oder so, muss es einen Winzer gegeben haben, wo die Traubensorte irgendwo auf 1000 Meter Höhe in einem Garten von Bergbauern wieder gefunden hat, dann lang recherchiert hat, bis er dann herausgefunden hat, dass Pecorino ist. Und mittlerweile hat man doch wieder so eine Anbaufläche um die 16 bis 1800 Hektar in Italien. Plus noch irgendwo in Peru soll es noch eine Fläche von 140 Hektar geben, wo auch Pecorino abgebaut wird.
Das sind ja immer die interessanten Geschichten. Wie schafft es so eine Traubensorte um die halbe Welt herum? Ist jetzt aber heute nicht das Thema. Das Thema ist aber, dass ich das eben immer wunderbar finde, eine autochthone Traubensorte zu haben, weil es gibt eigentlich nichts Besseres, was eine Region identifiziert, als eine Traubensorte, die auch noch aus dieser Region ist, dort in dieser Region wächst. Also wenn es darum geht, dass Wein ja immer auch ein Abbild von einer Weinregion ist, von der Erde, wo der Wein drauf gewachsen ist, dann ist das für mich einfach immer die ideale Kombination.
Ja, und Pecorino ist natürlich eben in den Marken und in den Abruzzen. Also gerade ein bisschen südlicher, angrenzend die Hai. Aber Quizfrage, weißt du, woher der Name Pecorino kommt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es einen Geissenkäse gibt, den man statt Parmesan kann zum Kochen verwenden für Pecorino. Aber der hat ja nichts mit dem Wein zu tun.
Ja, bist nicht dran, weil Pecorino leitet sich vom italienischen Wort pecore, was Schaf heisst, ab. Und die Vermutung hinter dieser Namensgebung ist, dass die Traube so genannt worden ist, weil es Schafe gegeben hat, die in den Weinbergen gerast haben, oder? Damit sie nicht mehr haben müssen mähen. Und das andere war, dass anscheinend die Schafe besonders gern Pecorino-Trauben gegessen haben.
Okay, also eigentlich eher ein Parasit aus Sicht vom Winzer, oder?
Oder vielleicht der faire Share für die Arbeit der Tierli.
Ja, wunderbar. Also, jetzt haben wir hier die Flasche auf dem Tisch. Die Pecorino von der Fattoria Dezzi. Wenn ich so drauf schaue, ist jetzt eine unaufgeregte Etikette. So ein bisschen mit grüner Farbe. Es ist noch ein grosses P drauf, das eben vermutlich für Pecorino steht.
Wahrscheinlich hat der Stefan nicht mehr fertig geschrieben und hat dann nachher wieder müssen Gras ausreißen.
Ja, genau. Dann kommt die Etikette, das machen wir schnell, fertig. Also, ja, jetzt nichts, was einem irgendwie auffällt, nichts, was irgendwie mit einer Tradition zu tun könnte. Ja, so ein bisschen modern, zeitgemäß, normal, ein bisschen langweilig.
Ja, aber das Wichtige ist ja, was drin ist, oder?
Also ja, dann lassen wir mal los. Was schmeckst du im Glas, Nagi?
Also ich schmecke wahnsinnig viel Zitrusfrucht. Eher so auf der gelbfruchtigen Seite. Man hat also das Gefühl, es könnte so ein bisschen krüterig sein, von der Nuancierung her. Und vielleicht auch noch so, auch wenn man es offiziell nicht kann schmecken kann, dass er einem doch das Gefühl vermittelt, das ist nicht irgendwie ein breiter, dicker Wein, sondern hat doch eine gewisse Frische, eine gewisse Säure. Für mich auch, wenn ich auf die Etikette nochmal schiele, wohltuende 12,5%.
Genau, da knallt man sich nicht gerade völlig weg, wenn man es im Sommer rausnimmt. Ich habe es mal einen Schluck genommen. Ich finde, der hat so etwas Schönes, Cremiges, was mir gefällt. Er hat auch etwas sehr Aromatisches. Es hat so eine Kräuternote drin. Und so einen leicht öligen Touch. Aber ein Kombi, der für mich jetzt für so einen Sommerwein eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, geht für mich in den Bereich von einem Wein, den ich mit gutem Gewissen kann führen und auch nicht lange jetzt muss überlegen, ob der passt oder nicht.
Würde ich völlig unterschreiben, vor allem der mit der Cremigkeit. Ist jetzt frisch, aber nicht irgendwie super, super gigafrisch. Hat eben so ein gewisses Volumen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das vor allem ein Wein ist, der auch gut mit Essen zusammenpasst.
Der Winzer empfiehlt ja da Thunfisch, Has, leichte Bratensoßen dazu.
Nicht überschweres Fisch, weißes Fleisch. Eigentlich so Klassiker, ja, wo ich jetzt eigentlich auch gerade damit kombiniert hätte. Und wenn man natürlich an die Küche aus dem Markt denkt und denkt, dass man dort praktisch wöchentlich auf die Jagd geht am Freitag und dann entweder Tübli schießt oder Hase schießt oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich so etwas dazu gibt oder eben auch vielleicht ein Stück Käse.
Für mich ist das ein Standalone-Wein, also ich kann den jetzt auch trinken ohne Essensbegleitung. Ich finde, das geht auch gut, wenn man jetzt im Sommer ein bisschen raussitzt an See oder so oder sich ein kleines Picknick macht als Apero, funktioniert das für mich eigentlich auch gut, weil er wie genug Power hat, jetzt auch so für sich da zu stehen und gar nicht muss begleitet werden.
Ja, dann musst du jetzt nur noch das Wetter bestellen.
Das liegt so ein bisschen ausserhalb von meinen Möglichkeiten, ehrlich gesagt.
Ah, jetzt plötzlich? Sonst tust du immer so, als ob du alles kannst.
Ja, ich habe jetzt keine Ferien mehr. Also von mir aus kann es jetzt schiffen, weil wenn meine Ferien verschiffen gewesen sind, sollen auch die anderen verschiffen sein.
Das ist sehr sozial und ein Statement.
Uneigennützig, wie ich bin. Wunderbar, also ja, schaut euch den Wein an. Der hat sicher eine nähere Betrachtung verdient. Auch preislich ist er in der Schweiz so um die 25 Franken rum. Was einem dort könnte aufregen, ist, dass wenn man jetzt Italien würde kaufen, wäre es ein 16 Euro Wein. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr rüberkommt, oder wenn ihr mal zum Winzer vorbeigeht, weil ihr die Marke auch noch ein bisschen entdecken wollt, dann schaut unsere Shownotes oder auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch. Dort gibt es alle Infos zu dem Wein. Das war es für die heutige Folge. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dorthin, Prost, geniessen den Sommer. Ja, okay, ich mag euch doch auch noch ein paar Sonnenstrahlen gönnen. Habt Sorge, bis bald. Tschüss zusammen und tschüss, Nagi.
Gianelli.